Auf einer Skala von 1 bis 100, wie langweilig war bitte dieses Wiener Derby? Und hört's mir jetzt auf mit irgendwie, das war taktische Meisterleistung von beiden Mannschaften, sie haben sie irgendwie neutralisiert und bla bla bla.
Es war eh keine taktische Meisterleistung von beiden Mannschaften. Aber ich finde nicht, dass es ein langweiliges Spiel war. Ich glaube, das ist ein Problem mit deiner Aufmerksamkeitsspanne.
Das glaube ich auch. Wenn zu wenig passiert, dann schaltest du ab, oder?
Ja, ich war nur mal doomscrollen auf TikTok während dem ganzen Wiener Derby.
Vielleicht war dein TikTok-Feed langweilig.
Nein, keine Ahnung. Aber ich meine, erste Halbzeit, 2 Torschüsse auf beiden Seiten, sind wir nicht besser. Aber da haben wir schon ein bisschen mehr erwartet rein, entertainmentmäßig.
Ja, okay, lecker bisschen was in der ersten Hälfte nicht. Aber in Summe war es von den 349 Wiener Derbys sicher unter den Top 300.
Und friedlich war es, großteils.
Friedlich war es,
ja. Also am Feld nicht immer, aber auf jeden Fall auf den Rängen war es friedlich.
So, am Ende gab es auf jeden Fall das Klassiker-Ergebnis beim Wiener Derby, nämlich ein gerechtes 1:1 und gerecht wäre es auch, wenn du uns ein Abo schenkst. Folge uns auf YouTube und like dieses Video, der Algorithmus sei mit dir bzw. mit uns. Dafür haben wir sogar einen eigenen Abo-Alarmclip produziert.
Wenn einer nicht reagiert, dann musst du auch einen Elektroschock machen, sozusagen.
Danke für das Abo. Das Spiel war, finde ich, heute schwach, aber ein paar Themen sind trotzdem aufgepoppt. Besprechen wir zunächst mal den Derby-Neuling, Startelfdebüt von Kelvin Boateng.
Ja, Jojo Eggestein am Donnerstag im Training verletzt und ja, sehr bitterer Ausfall für die Austria. Ich meine, das ist natürlich das Um und Auf in der Offensive gewesen in den letzten Wochen. Und auch halt ein ganz anderer Spielertyp als Kelvin Boateng. Boateng, der halt eher nur auf die Tiefe geht. Dadurch hat er aus der zwischen den Räumen eine Anspielstation gefehlt. Einer, der die Bälle festmacht vorne. Das war halt in der ersten Hälfte sehr stark zu sehen und hat sich in Wahrheit erst dann geändert, als Sané Šalić gekommen ist und dann vorderster Front gespielt hat. Und ich finde, die Austria dann schon wesentlich unberechenbarer gemacht hat, sowohl was das Anlaufverhalten angegangen ist, als auch mit dem Ball.
Schon arg, es war das Startelfdebüt von Kelvin Boateng übrigens. Also seitdem er bei der Austria ist, hat er ja keine allzu leichte Zeit gehabt, war ja auch immer mal wieder verletzt und musste zusehen. War auf jeden Fall ein sehr gelungenes Startelfdebüt dann auch für ihn. Romeo Amané sei Dank auch, also dass er ihn dazu eingeladen hat. Wo es irgendwie ganz witzig ist, weil der Boateng hat eigentlich gedanklich ja auch schon mit dieser Situation abgeschlossen gehabt. Komplett. Das hat man so richtig gesehen, dass er dann doch eigentlich ein bisschen spät erst gecheckt hat, dass dieser Ball für ihn ganz interessant noch wird. Ja, dann das Gurkel gegen Niki Hedl war dann nicht, wie soll ich sagen, nicht die ganz unverdiente Führung der Wiener Austria. Ich finde, bis auf die ersten 5 bis 10 Minuten, ja, der Rapid halt schon mehr Spielanteile an sich, aber grundsätzlich habe ich die Austria in der ersten Halbzeit dann schon etwas gefährlicher einfach erlebt.
Echt? Mhm. Okay, na, ja. Hätte ich ganz anders gesehen. Ja. Also ich finde, ja, die Austria war giftiger, Rapid-Show verunsichert gewirkt teilweise, aber ich finde, dass Rapid-Show ein paar gute Szenen rund ums Austria-Tor gehabt hat.
Ja, ein, zwei Szenen waren dabei, vor allem ein Boller und der Kopfball von Dahl, die schon gut war, die hätte das halt besser zu Ende spielen müssen.
Also richtig gefährlich war das jetzt aber dann auch nicht. Ja, also es hätte gefährlich werden können, aber was haben es wirklich zusammengebracht dann mit diesen Chancen?
Ja, nix. Gleichzeitig also war das Boateng dort der erste Torschuss da.
Ja. Siehst du, der war drinnen. Deswegen waren sie auch besser.
Nein, aber ich meine, also, wie hast du das Startelfdebüt jetzt gefunden von Boateng? Ich meine, wir haben ihn sehr oft bei der Wiener gesehen, aber viel habe ich ihm gestern jetzt auch nicht in der Partie gesehen. Klar, er scheint natürlich als Torschütze dann am Ende des Tages auf und wird natürlich auch gefeiert für dieses Tor, aber.
Gut, wir haben ja gesagt, dass es ja generell auch kein Leckerbissen war, diese Partie. Ja. Und ich habe eigentlich auch sehr viel im Mittelfeld eigentlich nur gesehen, dass da viele Zweikämpfe dort geführt worden sind. Ja, also große Chancen waren ja eigentlich Mangelware, vor allem eh auch in der ersten Halbzeit. Also deswegen, ich fand am Boateng war okay. Aber ganz ehrlich, an Andi Weimann auf der gegenüberliegenden Seite hat auch gerade nicht viel beigetragen für dieses Spiel und hing auch mehr in der Luft.
Das war war erste Hälfte, wo es nicht viel zum Erben gegeben hat für alle Stürmer.
Nein, der vor allem einfach die Austria weit zurückgezogen. Rapid hat sehr behäbig rausgespielt, war wirklich mal bedacht, lang den Ball in den eigenen Reihen zu haben, ja nichts zu riskieren. Also beide Mannschaften wenig Risiko eigentlich eingegangen. Via Twitter hat der Philipp geschrieben, heute eigentlich 2 Punkte verloren, jetzt kommt der Salzburg-Double. War es das mit den Top 3 für die Austria? Das Double, ich find, mit Double.
Ja, Salzburg-Double werden wir keins mehr sehen, zumindest in der Saison. Aber ja, ich meine, ich finde dieses irgendwen jetzt da abschreiben in dieser Meistergruppe, ja, verfrüht. 6 Spiele. Es sind 18 Punkte noch zu vergeben. 18, ja. Da kann es sehr schnell für jeden rauf und runter gehen. Natürlich haben wir jetzt mit dem LASK und mit Sturm einmal 2 Teams, wo wir sagen, okay, insgesamt schaut es für die gerade einmal ein bisschen besser aus. Aber ja, das kann sich in den nächsten 3-4 Runden schon wieder eklatant drehen alles.
Noch dazu, wo die Austria ja auch ihren Red Bull-Fluch ja auch ein bisschen gebrochen hat, dadurch mit diesem Auswärtserfolg, zuletzt ja eben bei Salzburg. Ja. Also da ist alles noch offen, ganz ehrlich. Also da kann alles passieren. Ich meine, allein wenn es jetzt der Sturm gegen LASK treffen, jetzt auch 2-mal in Folge hintereinander. Ja. Also kann alles passieren.
Aber seht ihr es so wie der Philipp, dass die Austria die 2 Punkte verloren hat? Weil ich hätte schon eher am Ende des Tages gesagt, dass es eigentlich ein gerechtes 1-1 war.
Es war gerecht, aber sie haben es trotzdem verloren. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Also die Austria muss in der zweiten Hälfte, hat sie 2-mal eine wirklich starke Drangphase gehabt, dann müssen sie halt das 2-0 machen und dann ist es erledigt.
Mhm. Der Barry Lattenpendler alleine. Also
deswegen,
der hätte schon entschieden gehabt eigentlich.
Und da fällt halt dann der Rapid-Ausgleich aus dem Nichts. Genauso wie das Austria-Führungstor aus dem Nichts gefallen ist in Wahrheit. Deswegen ein gerechtes Unentschieden, aber die Austria hat über 50 Minuten lang die 3 Punkte in der Hand gehabt.
Ja, stimmt ja. Absolut. Bevor wir über dieses Tor von Rapid sprechen, lasst uns nur kurz über Florian Wustinger sprechen. Der hat gestern ein sehr emotionales Comeback gefeiert. Einer, der 22 Jahre jung ist, 3 Kreuzbandrisse schon hinter sich hat. Du hast ihn interviewt nach dem Schlusspfiff und da hören wir ganz kurz rein.
Letzte Comeback jetzt, oder?
Das war's jetzt. Comeback kann ich nicht mehr hören. Ich meine, schön, dass jetzt wieder da ist, aber Comeback ist jetzt abgeschlossen und jetzt geht es nur noch bergauf. Ich habe mich extrem gefreut, also die Freude war wirklich riesengroß, weil ich dann gehört habe, dass ich dann reinkomme und hin auf der Bank und das war einfach nur genießen.
Dann hast du gemerkt, so, okay, das passt alles wieder.
Ja, eigentlich bei den ersten Trainings, wo ich dann voll eingestiegen bin und die Zeitkämpfe geführt habe und wirklich mich reingehört habe, wo ich mir dann auch gedacht habe, ich gehe jetzt rein und es passt. Und dann hat es auch passt und das war dann ein Schritt nach dem anderen. Und ja, jetzt stehe ich da und kann vor euch stehen, was sehr schön ist, dass ich wieder da stehe. Weil schon, also es gab schon Tage, wo ich wirklich nicht mehr gewusst habe, ob das nochmal so wird.
Glücklichstes Feilchen heute, oder?
Ja, kann man schon so sagen, mit den Eltern, mit dem Bruder, mit der Freundin, glaube ich schon. Ja.
Sehr emotional.
Ja, aber völlig zu Recht.
Ja.
Wenn man sich das überlegt, hat mit 18 Jahren hat er debütiert damals für die Austria. Das war 2022. Und jetzt hat er, was haben wir jetzt, 4 Jahre später, nicht ganz 3,5 Jahre später, hat er 11 Pflichtspiele für die Austria-Profis absolviert, weil er dazwischen einfach nur verletzt war. Ja. Und die Leidenszeit ist schon brutal. 3 Kreuzbandrisse, dann dazwischen ja noch diese schwere Schulterverletzung, die sich da im Training bei Stripfing zugezogen hat, was ein bisschen wie eine Prüfungsantwort eines Medizinstudiums klingt, was er sich dazugezogen hat. Schulterluxation mit Absprengung der Knorpellippe, der Gelenkspfanne und Hill-Sackstelle sowie ein Riss im Ansatz der langen Bizepssehne.
Patrick, komm wieder hoch.
Ganz eindeutig Schulterverletzung und einer der Übungsorte.
Bei der Schulter, würde ich das jetzt aufkürzen. Aber ja, nein, es ist schon halt heftig, vor allem mit so jungen Jahren. Ich meine, er ist nicht der Einzige bei der Austria. Wir haben Siertel Scheibe auch, der seit, du hast es heute schon gesagt.
2022 sind letztes
Jahr. 22, fast 4 Jahre.
Für mich gefühlt ist Siertel Scheibe noch immer 17.
Ja, aber auch erst 20.
Ja?
22,
ja. Also das ist die Sorge.
Ja. Nein, also man kann Flo Wustinger nur gratulieren, dass er sich da noch einmal zurückkämpft hat und bei all dem, was jetzt da im Zentrum der Austria gerade passiert mit Markovic als Shootingstar, der zwar jetzt eine offensivere Rolle spielt, den sie perspektivisch aber schon eher noch auf der 6 sind, mit Philipp Maybach, der sich jetzt da etabliert als Stammkraft, mit Lukic und Nisancic, die bei den Warriors starke Leistungen bringen, der ist halt auch noch da. Und in Wahrheit ist Flo Wustinger wahrscheinlich, obwohl er sehr viel Zeit verloren hat, wahrscheinlich weiter als all die.
Ja, ich glaube auch, dass er Stefan Helm auf ihn setzt, ja. Und ich fand es irgendwie auch schön bei dem Interview, dass jetzt eben auch eingeblendet wurde, man sieht schon, dass ihm das auch sehr nahe geht, gell. Und dass er da schon kurz auch davor vielleicht ist, ein Tränchen zu verdrücken, verständlicherweise nach dieser langen Leidenszeit. Du bist der junge, aufstrebende Spieler, bist immer wieder nah dran, dann spielst und dann verletzt dich wieder so derartig und kannst wieder zuschauen und musst dich wieder aufs Neue aufrichten. Ich meine, ich bin 30, ja, und ich stelle mir das alles andere als easy vor. Und der junge Mann ist 22 und hat das alles schon durchgemacht. Respekt an ihn und an seine mentale Stärke.
Ja, ich meine, da geht es aber auch generell um dein eigenes Leben. Also du denkst ja, deine Karriere, du baust dein ganzes Leben auf diese 15, 17 Jahre, auf die du halt als Profifußballer eigentlich auch spielen kannst.
Du siehst doch einfach für deine ganzen jungen Kollegen, mit denen du vielleicht schon eben in der Jugend zusammengespielt hast, wie die alle durchstarten oder halt irgendwie, dass dieser Traum sich immer mehr erfüllt und du bist eigentlich gezwungen zum Zuschauen. Das ist ganz, ganz hart.
Ich glaube, das, was du sagst, das darf man nicht vergessen. Ja, das ist für Fans und für Journalisten etc., das ist halt eine Meldung, ja, die du liest oder die du schreibst. Für den ist das, wie du sagst, sein ganzes Leben. Ja. Das ist ein großer Traum, den er hat und so weiter. Und dann hast du halt 3-4 Mal einfach Rückschläge, wo du nicht einmal selber was dafür kannst, sondern du halt einfach ein Pech hast.
Ja, und du musst ja einfach auch zurückarbeiten. Und er weiß natürlich auch ganz genau, in seinem Lebenslauf stehen halt 3 Kreuzbandrisse, dann ist es halt schon bei Transferverhandlungen in Zukunft halt schon schwieriger. Dementsprechend emotional versteht es auch, wenn da ein Spieler dann auch darauf reagiert. Und freut mich natürlich auch, dass er wieder zurück ist. War jetzt dann nicht sein generelles Comeback, hat in der Saison ja auch schon in Liga 2 gekickt. Kommen wir zu Rapid, kommen wir zum Ausgleich von Rapid. Wie gesagt, viele Torchancen waren generell nicht zu sehen, aber die Aktion, dieser Pass von Poller, ich meine, der war zum Zungenschnalzen. Also wie er den Punkt genau auf den Schädel von Cara temperiert hat, Bombe.
Ja, sensationell gemacht und auch von der Giancara dann großartig vollendet. Also sehr, sehr sehenswerte Aktion, die, wie man sieht, ja, einfach aus dem Nichts kommt. Ja. Das reicht halt dann oft einmal, um einen Punkt mitzunehmen.
Na, ganz große Klasse von Cara. Also ich meine, er ist ja auch reinkommen so ab der 60. glaube ich, und hat in dieser halben Stunde auch nur 6 Ballkontakte gehabt, gell? Und einer davon war eben dieser Kopfball, der verdammt wichtig war. Als ich mir die Statistiken angeschaut habe und eben 6 Ballkontakte gelesen habe, hat es mich ganz kurz an Michi Gregoritsch gegen Ghana erinnert, weil das waren ja auch nur wie viel, 15 oder 14, sowas in der ganzen, oder 14 in der ganzen Halbzeit. Und der hat ja auch einfach Tor und Assist einfach gemacht. Ja. Also da sieht man einfach, dass der Cara in solchen Momenten enorm wichtig ist. Und ja, ich glaube auch Tore gegen die Austria liegen ihn ja auch besonders.
Mittlerweile Top-Torschütze von Rapid mit 5 Treffern in dieser Bundesliga.
Das ist eigentlich groß als Joker auch. Nee,
also ich habe es mehr rausgesucht. Ich meine, er ist zum 23. Mal in dieser Saison wettbewerbsübergreifend eingewechselt worden. Im Schnitt spielt er 43 Minuten, wenn er eingesetzt wird. Würde sich ein Giancara mehr Einsatzzeit eigentlich verdienen. Wenn du dich nur erinnern kannst, ich glaube, wir haben am Anfang des Jahres darüber gesprochen, Anis Oftorop hat uns der liebe Kollege der Johnny Bauer eigentlich gesagt, dass er Fan ist von Ercan Kara, dass der höchstwahrscheinlich Einzelstürmer sein wird. Es ist anders gekommen.
Weil dann noch Anni Weimann zukam, ja voll. Ich persönlich finde schon, dass ein Ercan Kara sich mehr Chancen verdient hätte, also weil er ist für mich auch ein richtiger Neuner. Anni Weimann ist für mich einfach nicht der klassische Neuner, der Stürmer für vorne bei Rapid. Von daher, ja, ich persönlich würde ihn gerne öfter in der Startelf sehen.
Es kommt jetzt eine sehr intensive Phase mit einer englischen Woche in 2 Wochen. Also ich bin überzeugt davon, dass Ercan Kara in den nächsten 4 Partien 1-2 Mal zumindest die Chance in der Startelf bekommen wird.
Einer, der gesetzt ist und da immer wieder aufzeigt, vor allem seit der Systemumstellung, ist Bendegusz Poller. Die Frage von 16 Niki ist gekommen, wird Poller der nächste große Rapid-Abgang, was der in der Rückrunde spielt, ist ein Wahnsinn, extrem unterschätzter Spieler. Also ich finde da, also Bendegusz Poller ist natürlich der ganz große Nutznießer dieser Systemumstellung gewesen auf diese 3er-Abwehrkette, dass er viel mehr Offensivaufgaben jetzt hat und da lebt er richtig auf. Also ich finde, wir wenn Aktionen offensiv gefährlich werden bei Rapid, dann hat der immer seine Füße im Spiel. Er
taucht oft auch im gegnerischen Strafraum auf. Also finde auch, dass er offensiv richtig stark ist. Ja, defensiv hat er natürlich seinen einen oder anderen Wackler drinnen, aber ja, durch diese Systemumstellung und dadurch, dass sie gefühlt schon eher Janis Horn dann ein bisschen nach hinten rückt und so dann das aus dieser Dreierabwehr auf ihre Kette dann mitunter wieder macht. sind seine defensiven Aussätze jetzt nicht so dramatisch. Und deswegen, ja, glaube schon auch, dass da wird schon wieder wer angeklopft. Hat er im Winter eh auch schon wer angeklopft, oder? Bei Bullen, ja. Hat es ja Gerüchte gegeben.
Abgesehen davon, dass die Patzer bei Rapid sich gerade auf andere Spieler verteilen und nicht mehr auf Boller. Ich meine, als Rapid diese große Hängephase hatte, da war er auch mittendrin. Also da hat man schon noch gesehen, dass das nicht der Boller ist, den man schon einmal in der Bundesliga für Rapid erlebt hat. Jetzt eben unter Hoftorov, wie es der Harald schon richtig sagt, sehe ich auch wieder, dass diese Formkurve nach oben geht und auf jeden Fall ein ganz wichtiges, belebendes Element in der Rapid-Offensive. Ich meine, ganz ehrlich, ist ja nicht jede Aktion über den Umgang gegangen. Also Vertrag läuft noch bis 2027. Ich rechne halt schon noch damit, dass sich da im Sommer die Wege trennen könnten.
Tipp an Mäcki Katzer, verkaufen oder verlängern?
Ja, Spoller. Ist die Frage, was der Spieler will. Ne?
Hat er noch nicht gehabt, die Idee wahrscheinlich bis jetzt.
Die Frage ist an euch gegangen.
Also, was wir eben.
Ja. Der Pro-Tipp verlängern, von mir jetzt also an Mäcki Katzer.
Entweder verkaufen oder verlängern.
Nein, die Frage an euch ist gegangen. Bendigus Spoller, verlängern oder verkaufen?
Nein, in der Reihenfolge. Verlängern und dann verkaufen.
Ja.
Okay.
Dann verkaufst du den teurer.
Ja, natürlich, ist ja klar, aber das wird, ich schätze mal, dass der Berater von Boller auch ein bisschen was zum Mitreden hat und Boller selbst da. Und ich könnte mir natürlich vorstellen, dass er ein Transfer im Sommer mit einer Vertragslaufzeit 2027 einfacher ist, über die Bühne zu bringen. Und ich gehe davon aus, dass er Rapid verlassen wird.
Bitte für Boller oder beziehungsweise auch für Rapid, dass Ungarn nicht bei der WM qualifiziert ist, weil da hätte er noch einmal auf sich aufzeigen können. Ich meine, er ist ja ein Stammspieler, 36 Einsätze schon für die Nationalmannschaft. Das fehlt halt eben, ja.
Ja, absolut. Also bin gespannt, was da passieren wird. Rapid auf jeden Fall auf Platz 3 der Admiral Bundesliga. 1:1 der Endstand im Wiener Derby. Weitaus spektakulärer war da schon die Partie Red Bull Salzburg gegen den LASK. Was war das für eine absurde Schlussphase in der Red Bull Arena?
Da ist noch ein bisschen was gegangen nach Ende der regulären Spielzeit.
Ja, war so heftig, oder? Also es war, also als Moritz Gerger da den Ausgleich erzielt hat, das habe ich nicht gecheckt. Also der LASK hat einfach. Nein, weil der LASK einfach so dominant war in dieser zweiten Halbzeit und einfach auch diesen Sieg ganz ehrlich auch verdient gehabt hat. Und dass die aber nach diesem Rückschlag in der 91. Minute dann nochmal so zurückkommen und das 3-2 erzielen, das ist heftig.
Ganz verdienter Sieg für den LASK, ja. Also dieser Last-Minute-Rückschlag, da habe ich mir schon gedacht, boah, das hat sich der LASK wirklich selber zuzuschreiben, weil sie ihre Chancen vor allem in der zweiten Halbzeit einfach nicht genutzt haben. Und für mich dann unterm Strich, grätzig sei Dank in der Hinsicht, ja, aus LASK-Perspektive, geht dieser Sieg dann noch komplett in Ordnung. Und ich bin sehr gespannt, wie diese verzwickte Situation bei Salzburg, auch bei Daniel Beichler, was dieser Last-Minute-Nackenschlag jetzt da auch noch für die weitere Saison bedeutet. Ich sage da ganz ehrlich, nichts Gutes. Also für mich sind die Salzburger da wirklich schon aus dem Rennen eigentlich, was diesen Titel betrifft, rein von der mentalen Stärke.
Ja, Brustlöser war das eher keiner.
Ja, okay, aber man wartet. Aber ich hätte mir eigentlich gedacht, der Brustlöser war dieses 5:1 gegen LASK.
Ja, das ist schon ewig her.
Nee, das ist
schon
ewig
her. War das in der letzten Saison oder war das
vorher? Aber das war das erste Spiel von Daniel Beichler.
Ewig weg. Ja, also.
Aber es ist halt, ich finde auch, das könnte halt wirklich ein psychologisches, der psychologische K.O.-Schlag für Red Bull Salzburg in der Saison gewesen sein. Aber ich meine, du bist dann beim Cup, du hast nur mehr die Bundesliga. Ich meine, die müssen jetzt wirklich auch schauen, dass da halt nicht irgendwie nur Vierter werden oder nur Dritter. Also das Ziel muss ja von Salzburg trotzdem sein, Top 2 zu finishen und du. Sonst wäre das erste Mal generell, dass Red Bull Salzburg seit der RB-Ära nicht unter die ersten zwei die Saison beendet.
Das Ziel von Red Bull Salzburg muss sein, Meister zu werden.
Ja, nein, ja und das
jedes Jahr. Als Red Bull Salzburg und der Verein, der das meiste Geld hat, muss das Ziel jedes Jahr sein, Meister zu werden.
Ich meine, es ist wirklich arg. Daniel Beichler, seine ersten 7 Spiele als Cheftrainer von Salzburg, das sind 2 Siege, 2 Remis und 3 Niederlagen. Also das ist ein Schnitt von 1,14 Punkten. Ich habe jetzt, da muss gestehen, nicht in die Statistiken reingeschaut, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das der schlechteste Trainerstart ist für einen Trainer bei Red Bull Salzburg in der Bundesliga.
Du hast natürlich mit Thomas Letsch damals einen Start gehabt. Mit
ja, aber in der Bundesliga, da war Champions League. Da war Champions League dabei, das habe ich mir noch angeschaut vom Letsch, weil ich das auch in Erinnerung hatte. Ja. Da ist die Bundesliga-Statistik in den ersten 7 Spielen auf jeden Fall eine rosigere als die von Beichler.
Nee, ich meine, es ist generell.
Hat sich nichts gebracht.
Ausgebliebener
Trainereffekt hoch 100.
Man muss einfach sagen, es ist die schlechteste Zwischenbilanz der RB-Ära generell. 11 Siege, 8 Remis, 7 Niederlagen. ich weiß auch nicht mehr, wie man diese Mannschaft irgendwie auf Kurs bringen sollte. Man hat in der Saison einfach 47 Tore erzielt. Man ist damit noch immer die Nummer 1 der Admiral ja. Bundesliga. Das finde ich schon mal heftig. Aber wenn man da den Vergleich zieht zur Saison 2019-20, da hat man einfach zum gleichen Zeitpunkt, zum selben Zeitpunkt 90 Tore auf dem Konto gehabt. 90!
Ja. Das war noch eine andere Zeit.
Ja, Haaland, Szoboszlai und Co. Ja,
eben.
Aber
vor Corona war generell alles anders.
Ja, natürlich.
War, ja, vor allem in der Bundesliga.
Nein, brutal. Also ich bin wirklich gespannt, wie es da weitergeht. Aber
ja, ich meine, auch dieses letzte Tor des Lask, ja, das darf da halt nicht passieren. In der 95. Minute, wie sich Franz Kätzig verhält in dieser Situation, das darf dir nicht passieren.
Erinnert.
Ich weiß nicht, auf was er gewartet hat. Also eigentlich musste er wirklich mit dem ersten Kontakt den Ball schieße ich weg. Also wurscht wohin, schieße ich ihn in Seiten aus, schieße ich ihn übers Stadiondachel, den schieße ich direkt weg, den lasse ich nicht noch einmal aufprallen. Und Mbuyamba, goldenes Händchen auch da vom Didi, hat er auch erst frisch eingewechselt, ne? Übernasert das wirklich super und drückt den Ball dann auch zum verdienten Lask einfach über die Linie.
Dabei hat er einen sehr schönen Assist gemacht zum ersten Salzburg-Tag.
Ja, das darf man halt auch nicht vergessen, dass Kretzig einer der wenigen momentan ist, die Salzburg in der Offensive belebt. Defensiv.
Das ist so wie der Boller.
Ja.
Offensiv.
Ich will das sagen,
defensiv für einen Schnitzer immer wieder gut.
Ich meine, schau, auf der Gegenseite. Du gewinnst das Lask 4-1 gegen die Austria. Du hast jetzt dieses 3-2 gegen Red Bull und die Art und Weise, wie du diesen Sieg einfach eingefahren hast. Ich glaube schon, dass das mit dir was macht. Und ich finde, die Linzer nähern sich immer mehr dieser Unzerstörbarkeit, die man zu Beginn der Kübauer-Ära gehabt hat. Ich sage es jetzt ganz ehrlich, wenn der Lask in die nächsten zwei Partien gegen Sturm, wenn sie als Tabellenführer in das Cupfinale gehen und wenn es nur ein Punkt ist, dann holen sie das Double. Dann fahren sie durch. Dann ist dieser Linzer Hype Train nicht mehr aufzuhalten.
Also,
Hype Train!
Chu! Was heucht da jetzt drunter? Das Chu-Chu oder die Abo?
Na, weiß ich nicht, keine Ahnung.
ja, ich meine, dass der Lask das Momentum gerade auf seiner Seite hat, brauchen wir eh nicht diskutieren. Ne? Und auch wenn man mit anderen Leuten, auch von anderen Vereinen spricht, es haben alle den Lask aktuell ganz oben auf der Rechnung, was den Meistertitel angeht.
Zu Recht.
Wie gesagt, kann sich schnell ändern. Jetzt hast du zwei Spiele gegen Sturm. Da kann es auch in eine ganz andere Richtung gehen. Auch wenn ich es eher nicht glaube. Aber kann natürlich passieren. Kann auch passieren, dass wir unter der Woche nach Linz fahren.
Ich würde das gerade sagen, ja.
Und vielleicht eine Einzelkonferenz-Spezial mit Didi Küber.
Was? Ja. Einzelkonferenz in der Raiffeisen Arena mit Didi Küber. Perfektes Timing vor dem Doppel gegen Sturm Graz und dann, ich meine generell, die nächsten zwei Wochen aus Linzer Sicht, du hast einfach zweimal gegen Sturm, Einzelkonferenz live, du hast zweimal die Spiele gegen Sturm und du hast das Cupfinale gegen Altach. Ich meine, das sind vielleicht die zwei wichtigsten Wochen in der Vereinshistorie des LASK. Da kannst du viel, naja, was? Doch, wir gehen jetzt
Piano,
ganz hoch.
Piano.
Nein, wieso immer Piano? Ich heim jetzt auch mal mit der Piano.
Kannst nur hoffen, dass es aus Last-Perspektive gut läuft, weil sonst machen es uns dafür verantwortlich.
Na, gekommen.
Weil wir dort waren, wir waren dann eine schlechte Omen vielleicht.
Bleiben wir ein bisschen auf dem Hype-Train drauf und lesen wir noch ein paar User-Kommentare vor. Der Jules 25 hat geschrieben, wird der Lask jetzt Meister, nachdem man es sich 2020 so bitter verspielt hat? Man kennt das gar nicht so, der Hype-Train-Post, aber
Jakob Stahlbacher. Sollen wir das jetzt beantworten oder nicht?
Jakob Stahlbacher, nach der letzten Vorstellung ist der Lask für mich Top-Favorit. Kann Sturm sie bremsen? Nein. Jakob, Oliveira 7, der Lask muss sich heuer mit einem Titel belohnen. Die Einstellung der Mannschaft nach dem 2-2 von RBS war klar zu sehen. Wir wollen den Sieg. Viele Laskler sagen jetzt, heuer sind wir dran.
Ja, es ist gut möglich, dass der Lask heuer dran ist. Es ist tatsächlich.
Ich will, dass du Argentinks raushaust. Total Vogelwürde. Ich will nicht immer der einzige Trottel sein, der keinen Scheiß von sich gibt.
Das ist seit 74 Episoden so. Was soll man jetzt auf einmal ändern?
Ja, okay, weißt du, sehr gut. Ja. Nein, ja. Die Rollenverteilung ist klar.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ja, ich meine, vor allem die Offensive, ja, wie Danny Ren schon wieder drauf ist, ja. Wie das vor dem Kalajdzic-Tor löst gegen Chase. Der mir übrigens gut gefällt, finde ich. Bei Salzburg.
Ja.
Ist halt überragend. Ja. Kalajdzic wird immer besser. Was ist sowieso auch noch da?
Und der Maxi Entropos nur das Backup.
Ja. Also, ja, Ich finde es so arg, wie ein Adeniran damals zum Last gekommen ist. Ich fand ihn am Anfang ja eh ganz gut, ein bisschen viele Bälle verstolpert, kann ich mich erinnern. Und der hat sich dann auch immer mehr gebessert und unter Didi Kübauer ist das ein ganz ein neuer Spieler, finde ich. Mhm. Also eben mit seiner Wucht, mit seinem Tempo auch. Auch jetzt mit dem Auge eben für seine Mitspieler. Das Einzige, was bei ihm noch so ein bisschen fehlt, glaube ich, ist dann wirklich dieser Killerinstinkt vorm Tor. Wenn er den noch wirklich findet, dann würde ich ihn bei der WM gerne erleben für die USA am Start.
Ist ja. Samuel Adeniran der neue Sako Uedraogo für Didi Kübauer? Oh. Die Frage muss jetzt keiner beantworten, das stellen wir immer am Mittwoch.
Ja, gute Idee.
Bitte gut. Dann schließen wir die Partie ab. Aber die haben wir nämlich noch im Oppo im Angebot, das Steirer-Duell zwischen Sturm und Habeck. Und er war mit dabei, Lukas Fridikas. Habt ihr das gesehen, das Trikot?
Ja,
der falsche Name. Ich meine, sowas würde mir als Spieler mega anzippen. Ich sag dir, ich würde da nicht auflaufen. Ich würde sagen, Alter, entweder es gibt mir ein Trikot mit meinem richtigen Namen oder ich glaube gar nicht. Der Name ist
schon 124 Mal falsch geschrieben.
Ja, und jedes Mal ist es mir am Arsch gegangen.
Christopher Rotisch damals in St. Pölten.
Das finde ich
gut.
Das finde ich lustig.
Ah, das war lustig.
Trikot. Aber ein F2, ein F, keine Ahnung.
Ich weiß ja, wenn das wer extern macht, ja. Aber wenn ich seit, und der Friedrichs ist jetzt nicht seit 2 Wochen bei Habeck, und dass da der Name so draufsteht, das würde mich mega anzippen.
Wirklich?
Doch.
Christopher Rotisch eigentlich mit...
PH geschrieben.
Itch oder IC,
ja.
Oder?
Genau,
Christopher
ja.
Ritsch.
Ja. Ich habe es ja schon mal gesagt, das also ist einmal bei einer Tischreservierung ist gestanden Christopher Ritsch.
Ritsch?
Also Christopher.
Wunschgedanke.
Und Christopher dann Ritsch.
Okay, ja, auch schön.
Cool.
Ja, finde ich, ja, jeder macht einmal Fehler.
Ganz ehrlich,
jetzt sei nicht so.
Ist ja gar nicht so lange her gewesen, dass sich die Rapid auch das falsche Rekord hatten, Royao und Zvetkovic zum Beispiel. Da war zwar kein Druckfehler, aber war auch ein lustiger Fehler. Und ich erinnere mich, heurige Champions League-Saison, Serhou Guirassy beim BVB, da haben sie überhaupt seinen Namen vergessen und da stand einfach oben und unten Dortmund.
Ja,
das ist gar nicht in Erinnerung.
Da gibt es auch
ein
zustimmendes Nicken von der Regie von Alex. Ja. Nein, passt eh. Ich meine, das Habecker Trikot ist so Betrug, da kann schon mal ein Fehler passieren. Von dem her. Aber kommen wir zum Spiel. Zwei Aufreger hat es gegeben, vor allem diese Elfer-Situation nach der Ecke von Habeck, das angebliche Foul von Konstantin Schopp.
Tor, nicht Elfer.
Ja, natürlich.
Das aberkannte Tor.
Das aberkannte Tor von Konstantin Schopp. Ich meine, Leute, das ist kein Foul.
Ja. Also wenn du das abpfeifst, dann kannst du jeden Corner abpfeifen.
Ja, war
nicht,
ja so.
Also es war nicht nichts, ja, aber es war kein Foul.
Gehe ich auch mit noch dazu. Fabio Ingolic hat ja selber auch betont nach dem Spiel, dass sie da, der Sturm, da glücklich einfach war. Mhm. Weil der Mitchell, den der kleine Schubser da gegolten hat, der ist jetzt auch eigentlich mehr, naja, Katznirchtl. Also den stört das normalerweise nicht, so ein kleiner Rempler, ja. Also da war Sturm schon im Glück, dass dieses Tor nicht gezählt hat.
Ja, wie bitter ist es eigentlich? Ich meine, Habeck wartet seit fast fünf Jahren auf einen Sieg gegen Sturm und die letzten Partien, die waren ja wirklich auch gut. Man war ja im ersten Duell in der Saison in Graz, war am Arsch nah dran und hat dann in der Schlussphase, glaube ich, das Gegentor kassiert. Man belohnt sich halt zu selten, seit die Meistergruppe läuft bei Habeck. Und ich glaube, es wird dann eher Platz 6 oder 5 werden, maximal für Habeck. Aber da hätten sie sich schon 3 Punkte verdient gehabt. Beziehungsweise dieses Tor hätte sie konstant den Job verdient.
Ja, definitiv. Also auch wenn sie jetzt da auf Platz 6 stehen und jetzt schon 4 Punkte Rückstand haben, Habeck kann dennoch in dieser Meistergruppe jedem Team wehtun.
Das ist es ja. Ja. Und da können uns natürlich auch noch eine entscheidende Rolle vielleicht das Spiel.
Ganz ehrlich, sie können auch voll zufrieden sein. Ich meine, wenn du vom Meister retour reist nach Hartberg, ja, und eigentlich traurig bist, dass du 2 Punkte verloren hast oder liegen lassen hast, dann hast eigentlich nicht viel falsch gemacht, weißt du, was ich meine? Also rein von der spielerischen Leistung werden die schon zufrieden sein.
Damit haben wir auch die Frage von Marcel Unterberger schon beantwortet, was wir zum aberkannten Tor von Habeck sagen.
Mhm.
Und ich stelle jetzt dann, weil es passt, die von Imperator auch noch. Wird Habeck das Zünglein an der Waage im Kampf um die Meisterschaft?
Ich meine, sie haben das Doppel jetzt gegen Rapid, dann gegen den LASK.
Ja, und dann gegen jeden halt auch noch einmal, ne?
Stimmt.
Ja, ja,
sie könnten sowas. Das Zünglein an der Waage sein. Ja, das stimmt natürlich.
Habeck musste einfach mal knacken. Ich meine, sie haben die beste Defensive in der Liga. Mit nur 27 Gegentoren. Ne?
Und sind im Umschaltspiel halt schon unangenehm.
Natürlich, mit Havel und Hoffmann vorne.
Ja. Na, also von dem her könnte nur sehr unangenehm werden für die für die Gegner von Hapag. Unangenehm war die Situation, aber für Sturm auch ein bisschen nach dem Schusspfiff gab Pfiffe von den Rängen. Hat Fabio Ingolic angesprochen und hat das halt auch so kommuniziert und kommentiert mit, das ist direktes Feedback für die Leistung der Mannschaft gewesen.
Wobei ich eigentlich zuletzt wieder das Gefühl gehabt habe, dass da schon Euphorie in Graz vorhanden ist. Dass die Menschen schon das Gefühl haben, ja, dieser dritte Meistertitel ist sehr gut möglich. Ist er ja nach wie vor.
Das ist ja ein erster.
Ja. Also. Ist aber die Leistung gegen Hartberg war einfach nicht gut. Also es hat einfach, finde ich, nicht viel zusammenpasst. Also wenn es doch, Hartberg, wenn du auch auf die Tabelle schaust von der Meistergruppe, ist dann schon eher dieser Gegner, den du schlagen musst, wenn du Meister werden willst. Und wenn es dann daheim so einen Auftritt aufs Parkett zauberst, dann verstehe ich schon auch den Unmut der Fans. Und ich finde es auch gut, dass es an Fabio Ingolic so anerkennt einfach, dass es Kritik eben auch an die Mannschaft ist und er geht ja auch vollkommen mit. Also zufrieden war er nach Spielende auf keinen Fall, weil sie einfach den vorgegebenen Plan überhaupt nicht umgesetzt haben und das Hardback überhaupt nicht schwer gemacht haben in diesem Spiel.
Ich glaube, die Erwartungshaltung bei Sturm ist einfach andere, bei den Sturmfans.
Ist ja auch klar, zu Recht,
du bist zweimal Meister geworden und du bist die letzten zwei Jahre halt vor allem die Ilzer Meisterschaft war halt spielerisch, würde ich sagen, noch etwas höher anzusetzen als jene im Vorjahr und eben in der aktuellen Saison. Sie werden den Meistertitel trotzdem nehmen, aber ich glaube, sie hätten halt gern mehr spielerische Glanzleistungen. Und die Erwartungshaltung der Fans ist ja ganz natürlich,
hätten da 1-0 ohne spielerische Glanzleistung alle sehr gut mitgenommen.
Ja, mitgenommen schon, aber die Sturmfans erwarten sich, glaube ich, jetzt ein bisschen mehr
mit. Ich glaube, der Sturmfan kann schon noch das richtig einschätzen, dass das auch nicht mehr dieselbe Mannschaft ist wie unter Ilzer. Also da hat sich dann schon noch sehr viel getan im Kader und auch rumherum. Also du hast ja nicht nur Ilzer verloren oder viele Spieler, du hast auch Andi Schicker verloren. Also da musste sich schon noch sehr viel wiederfinden und dafür macht das Sturm ja wirklich gut.
Sie sind halt nach wie vor
auf
Platz 1. Also von dem her läuft es ganz gut. Wir machen auf jeden Fall jetzt eine Pause und dann geht's weiter mit dem Upo.
Ging zwar abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel.
Wir müssen schauen, dass wir immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht's natürlich zu der Sache.
Wir wechseln vom Oppo ins Upo und sehen auch hier jubelnde Linzer. Der LASK und Blau-Weiß waren die großen Gewinner dieser Runde, vor allem Königsblau. Wow, sie leben ja wirklich noch. Roni Waldo hat vor zwei Wochen gesagt, ja, wir atmen noch und jetzt sind sie aufgestanden.
Ach so, ja, okay.
Liegen atmend am Boden und jetzt sind sie aufgestanden. Versteht's? Meine Bildsprache?
Ja, okay.
Wieso? Was? Ja. Was versteht's?
Vielleicht noch besser irgendwie untermalen.
Ja, ich finde auch.
Man liegt irgendwie noch so hechelnd am Boden und jetzt atmet man und ist auferstanden.
Ja, aber Roni Waldo hat ja schon... Wurscht.
Okay, ja, wurscht.
Ostern ist vorbei. Ja, 5-0 gegen WSG Tirol ist schon ein ordentliches Ausrufezeichen. Ausrufezeichen kannst du nur setzen, wenn du stehst.
Ach so?
Nein.
Okay, alles klar. Na, die Art und Weise, wie sie es gespielt haben, wie sie es dominiert haben, wie die Fans einfach auch jetzt. Also ich finde generell diesen Hexenkessel Hoffmann Personalstadion, mir taugt das einfach dort. Du hast die Fankurven. Was? Ich bin nie im Stadion, ist mir schon klar, aber das, was ich halt rein vom Fernseher so miterlebe und mitfühle, muss ich sagen, dass das natürlich schon eine Komponente im Abstiegskampf sein kann, die halt zum Beispiel der WRC nicht vorweisen kann. Ja. Da ist halt der Abstiegskampf wird von den Fans jetzt nicht so angenommen. Klar, da ist ja die Erwartungshaltung zu Beginn der Saison ein bisschen anders gewesen. Aber
der Meistertitel war es bei dir auf jeden Fall.
Ja, das war ja Didi Küber Meistertitel, das wissen wir alle.
Der Zusammenhalt bei Blau-Weiß-Linz ist nach wie vor da, also vor allem von den Fans. Ich meine, da sind ja wieder knapp 5200 Leute dort gewesen. Ja. Und war wirklich ein tolles Spiel für die Linzer, obwohl es auch die ein oder andere kuriose Szene ja auch gegeben hat mit dem zweiten Elfer, wenn wir schon darüber sprechen wollen.
Nein, ich
habe das auch noch nicht erlebt.
Mir war das vom Regulativ her auch nicht bewusst, dass du, also erklär mal kurz, was passiert ist, für die das vielleicht nicht gesehen haben. Einwurf Blaues Linz, zwei Bälle im Spiel mit dem richtigen Ball, Angriff im Strafraum und Benjamin Böckler haut einfach auf den zweiten Ball, der im Spielfeld ist, drauf und schießt ihn aber halt in Richtung Strafraum rein, was halt ein völliges Blackout ist, was du halt nicht machen kannst.
Mhm. Ja.
Ihm wird zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst gewesen sein, wie wahrscheinlich uns allen, dass es diese Regel gibt, dass das dann als Unsportlichkeit gewertet wird und es deswegen, weil diese Szene im Strafraum stattgefunden hat, einen Elfmeter gibt dafür.
So, was bei der Reaktion was habt ihr gedacht? Also ich habe nämlich gedacht, mit dem eigentlichen Ball, ja, der Lawrence köpft den Ball ins Out. Und ich habe eigentlich damit gerechnet, gut, der Böckli hat den Ball, den zweiten jetzt in den Strafraum reingespielt, der Böckli sieht jetzt gelb wegen Unsportlichkeit und es geht dann einfach mit dem Eckball halt eben dann noch weiter. Als er auf dem Elfmeterpunkt gezeigt hat, war ich schon noch etwas verwirrt.
Ja, ich war auch verwirrt. Also ja, von dem ich hab's auch nicht, aber die Erklärung
es macht,
danach...
Macht es Sinn, aber überrascht war ich auf jeden Fall.
Nee, ich glaube, Böckli war auch selbst überrascht. Ja. Also ich glaube, jeder war überrascht, dass er auf einmal vom Elfmeterpunkt zeigt. Einer, der nicht überrascht war, war allerdings Ronny Waldo, der den dann staubtrocken verwandelt hat. So ist es. Und ich glaube, das könnte jetzt schon der Gamechanger sein im Abstiegskampf. Du hast jetzt 2 Tore gegen WSG erzielt, 2 Assists hat er beigesteuert und generell 5 Tore in den letzten 4 Spielen. Der ist wieder da, der ist wieder so, wie wir ihn kennen aus Liga 2 Zeiten, aber aus den letzten Jahren in der Bundesliga.
Ja, sie haben ihn ja auch schmerzlich vermisst in den letzten Monaten, muss man dazu sagen. Jetzt glaube ich das erste Mal in der Startelf und Trainer Michi Kölner. Ja. Ja, spricht wenig dagegen, das nächste Woche wieder zu machen, glaube ich.
Ja,
nach der Leistung
muss starten.
Hat halt extrem oft seine Beine im Spiel gehabt, wenn es gefährlich worden ist.
Niklas Wohlschlager hat da geschrieben via YouTube: mit einem Ronny Waldo in Topform kann Blau-Weiß eigentlich gar nicht absteigen.
Ja, jetzt kommt halt irgendwie dieses Doppel gegen den WRC. Also das ist jetzt wirklich Letzter gegen Vorletzter. Und mit einem Sieg über den WSC, da wandert diese rote Laterne auch noch ins Lavantal. Mhm. Also da ist jetzt alles wieder offen für Blau-Weiß. Sie haben sich mit diesem Sieg auf jeden Fall wieder zurückgekämpft.
Jetzt Jenks hat die Frage gestellt, wie seht ihr die WSG im Abstiegskampf?
Wieder mittendrin, also es war jetzt auch die höchste Niederlage unter Philipp Semlic, dieses 0-5. Ich sehe die halt auf jeden Fall auch mittendrin.
Sie haben 5 Punkte Vorsprung, aber was für oben gilt, gilt für unten auch. Ja. Es sind 18 Punkte noch zu vergeben, also wenn du da in einen Negativstrudel reinkommst, auch der GRK ist, sagen wir es ganz ehrlich, safe sind die noch nicht.
Es sind noch 6 Runden.
Ja, man darf natürlich nicht vergessen, aber WRC und Blau-Weiß, die nehmen sich natürlich jetzt gegenseitiger Punkte weg in den nächsten 2 Runden. Sprich, in 2 Wochen schaut es dann halt vielleicht für die WSG GRK richtig gut aus. Weil halt dann vielleicht, sagen wir, Blau-Weiß verliert beide Partien, der WSG und der GRK gewinnen jeweils eine und dann ist der Drops gelutscht. Ja, aber
oder die spielen 2x und die anderen verlieren jeweils 2.
Ja, dann wird es hardcore.
Also oder wir schauen einfach mal, was passiert und tun nicht mutmaßen, weil viel hat das noch nie gebracht.
Ja, aber das ist der USP unseres Podcasts.
Ach so?
Ja, mutmaßen.
74 Episoden und jetzt check ich es erst. Okay.
Sehr schön. Also ein ganz starkes Lebenszeichen auf jeden Fall von Blau-Weiß. Ein bisschen mehr Lebenszeichen hat sich, glaube ich, der WAC erwartet. So dieser schnelle Trainereffekt von Thomas Silberberger ist jetzt einmal ausgeblieben. Ich meine, der sah gegen Ried ein 0-0 und einen überragenden Niki Polster. Also der hat den Punkt da im Lavantal gerettet.
Ja, also in der aktuellen Situation, wie es dem WAC geht, seit Wochen, ein X gegen Ried zu holen, ist schon okay. Mhm. Ja, weil es ist jetzt nicht ein kompletter Silberberger Fehlstart oder irgendwas. Aber ja, bin gespannt, wie er sich da tut in den nächsten Wochen. Ja, ich meine, man kennt Thomas Silberberger und weiß, dass er imstande ist, eine Mannschaft sehr schnell zu catchen. Aber genau das muss er tun. Und sein Statement jetzt nach dem Spiel zeigt ja, dass er weiß, dass da sehr, sehr viel Arbeit noch auf ihn wartet. Ja. Er hat gesagt, jeder, der heute zugeschaut hat, hat gesehen, dass ein unheimlich verunsicherter WRC am Platz war. Die Entwicklungen der letzten Wochen und Monate haben sehr viel angestellt mit dieser Mannschaft. Da musst du als Feuerwehrmann, was er ja ist, jetzt einmal sehr schnell diverse Brandherde bekämpfen und schauen, dass du den Turnaround schaffst in den Köpfen der Spieler. Und vielleicht auch in den Köpfen der Fans 2625 Zuschauer.
Au!
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 Das tut wirklich weh.
Ja, immerhin einen Brand hat er jetzt einmal schon geschafft. Auch natürlich Nikolaus Polster, sei Dank. Aber es war jetzt immerhin das erste Mal, dass der WRC seit 2. November kein Gegentor kassiert hat. Mhm. Also die Null hat man mal gehalten. wichtiger Punkt, einmal wichtig auch, ich glaube, unterm Silberberger, dass du nicht gleich mit einer Niederlage auch reinstartest. Ja. Also, weil es wurde eh schon so viel eingedroschen auf diese WRC-Mannschaft, teilweise auch zu Recht. Ich finde, teilweise haben sie auch nichts dafür können, weil sich einfach sehr viel im Umfeld getan hat. Und ja, darauf geht es aufzubauen. Ich glaube, Thomas Silberberger ist auch schon der richtige Mann dafür. Jetzt gilt es aber gegen Blau-Weiß Linz halt irgendwie zu punkten, weiterhin zu punkten und zu schauen, dass man da aus diesem Strudel rauskommt.
Ich glaube, da müssen sie jetzt wirklich alle Fans mobilisieren, dass die am Samstag das checken, wie wichtig diese Partie am Samstag ist. Wenn da nicht 5000 plus im Stadion sind, dann haben die ganzen WRC-Fans den Ernst der Lage nicht verstanden.
Also ich bezweifle halt nicht, dass da 5000 kommen.
Es braucht es halt jetzt. Es ist wichtiger als dieses Spiel im Vorjahr gegen die Austria, wo 7000 eigentlich im Stadion waren, wo es klar, du spielst ums Double. Aber wenn der WRC absteigt, dann wird es, glaube ich, ganz schwer für da perspektivisch irgendwann nochmal Richtung Bundesliga darauf zu kommen, weil dann kannst du in der Bedeutungslosigkeit auch versinken als WRC.
Also ich rechne jetzt wieder mit diesen, sagen wir mal, 2600 WRC-Fans und dann noch einige mehr, die dann vom Blau-Weiß Linz vielleicht noch dazukommen. Ne?
Stimmt.
Ja, Der Mares 1:3 hat wieder YouTube geschrieben. Aus dem Wolfsgeheul beim WRC ist ein ziemliches Gejaule geworden. Denkt ihr, dass Silberberger das Ruder herumreißen kann? Und hat es schon mal gegeben, dass eine Mannschaft 2 Tore vom Meistertitel entfernt ist und in der nächsten sportlich absteigt? Ich kann mich eigentlich, glaube ich, nur in Deutschland was mal erinnern, dass der erste FC Nürnberg als Pokalsieger in der Saison danach abgestiegen ist. Dass ein Meister-Volley dann oder ein Vizemeister-Volley abgestiegen ist. War damals bei Schalke, der Downfall war auch heftig, aber ich bin mir nicht sicher, ob da nur eine Saison war zwischen Vizemeisterschaft und Abstieg in die zweite Bundesliga.
Also in der ganzen Welt des Fußballs, ja, hat sicher schon mal gegeben. Ja. Aber ja, mir ist jetzt auch
so ein bekannter Fall heute.
Kein Fall erinnerlich.
Ja. Nein.
Ich glaube, ist sogar Nürnberg als Pokalsieger wohl eh abgestiegen. Das könnte nämlich
auch sein. Das kann gut sein, ja.
Also, und auch durch Ansapanier ist mir das, glaube ich, aufgepoppt. Paul Schanner ist damals, haben sie ja damals den FA Cup gewonnen
mit Wigan
und 3 Tage später sind sie dann abgestiegen.
Mhm.
Also,
sowas gibt es. Ja, ja. Der WRC hat ja auch den Cup gewonnen. Also, zwei amtierender Cupsieger. Droht ihnen, ja.
Also auf die nächste Runde freue ich mich, also generell auf die nächsten 1,5 Wochen. Also gerade diese Duelle Blau-Weiß die gegen WRC. Und die WM ist auch danach, um Gottes Willen. Ansa Conference Live, wann haben wir eigentlich Urlaub? Passt, machen wir zum...
Hatten wir letzten Ostermontag.
Ja, stimmt. Ja, Entschuldigung. Für alle Menschen, die lange gesucht haben nach Episode 74. Das ist Episode 74. Und wir wollten da generell nochmal an die Community die Frage stellen, in solchen Wochen, wo wir am Montag nicht da sind, wo wir nicht aufnehmen können. Wir haben ja da eigentlich als Ersatzprogramm haben wir das Schnauzer-Ranking gehabt. Würdet ihr dann das lieber haben, dass wir vielleicht am Dienstag die Runde nachholen oder sollen wir es ganz bleiben?
Oder ist eh schon wurscht.
Oder sollen wir doch aufs Arbeitsrecht auch irgendwie Wert legen und hin und wieder mal nicht arbeiten.
Nein, aber man kann ja am Dienstag zum Beispiel die Runde dann, also besser eine späte Ansa-Konferenz als gar keine, so meine ich.
Okay.
So hätte ich es mir jetzt gedacht. Also nein, ist mir schon klar, dass wir müssen am Montag jetzt alle kommen, auch wenn wir alle frei haben.
Ja.
Ja, das natürlich nicht. Das natürlich nicht. So, zum Abschluss noch der Kracher der Quali-Gruppe Alltag gegen den GRK, wo die Ländle-Kicker fast schon einen historischen Sieg gegen die Grazer eingefahren haben.
Erster Alltagssieg gegen den GRK seit,
Wahnsinn.
Ihr wisst das alles, 17. August 2008, das war damals die erste Cup-Runde, ich kann mich wirklich noch exzellent daran erinnern, 2-1 haben sie gewonnen.
Ja, ich hab's da aufgeschrieben.
Ich glaube Mario Konrad und Se Elias.
Se Elias, oder?
Da steht Elias. Aber Mario Konrad.
Ja, ich weiß.
Also, Entschuldigung. Ja, du hast vorhin geschaut. Nein, Mario Konrad und Se Elias. Se Elias hat damals bei Inter gespielt, oder? Danke, wieder ein...
Alex,
ja,
super, vorbereitet.
See Elias ist jetzt schon heftig, was der da für Kicker damals zum Teil gehabt haben, Alter, in den Jahren danach mit der
Ailton. War das die Ailton-Zeit auch noch 2008? Oder war das danach? Es muss doch so um die Zeit sein, oder?
Doch, See Elias und Ailton waren zur gleichen Zeit, glaube ich sogar.
Nein, glaube nicht.
Aber es war sehr knapp beieinander auf jeden Fall.
Ja, es muss irgendwann in die Nulljahr gewesen sein. Nein, Ailton war 10er, also wurscht.
Wurscht.
Alltag hat auf jeden Fall gewonnen.
Ja?
Ja.
Ja.
Schöner Assist von Patrick Geil, nicht der Assist, sondern das Tor geschossen.
Sorry. Goldtor und damit Punkte gleich mit Ried, beziehungsweise zwei bzw. drei Punkte vor dem GRK und der WSG. Und,
GRK offensiv gefühlt nur mehr One-Man-Show, oder?
Ja.
Haben sie vielleicht mehrere Spiele als HRKT?
Ja, okay, kommen jetzt über dreimal sind. Aber HRKT ist jetzt schon, wir haben es im Vorfeld auch besprochen, du hast gesagt, er hätte da querlegen müssen auf Hofleiten und nicht da ins Kurze versuchen abzuschließen. Ja. Ich bin der Meinung, das ist genau die richtige Entscheidung gewesen. Weil Stojanovic hat es einen leichten Schritt rausgemacht, also jetzt glaube ich auch gemacht.
Du bist halt nie Bundesliga-Stürmer geworden, ne?
Ja, ich, aber ich bin halt Stürmer, verstehst du? Das hast du im Blut. Patrick, was hättest du gemacht? Hättest du quergelegt auf Hofleitner oder hättest du auch den Abschluss gesucht, du als Goalgetter des Unterhauses?
Ich hätte natürlich abgelegt.
Wirklich?
Ja, weil meine Schusstechnik auch wirklich miserabel ist.
Du bist verstolpert und wärst hingeflogen.
Deswegen hätte ich ihn abgespielt.
Sehr gut, Kreisband.
Siehst du? Na, das glaube ich eher nicht.
Frage, Sebastian Tripold. Hat der GRK das Potenzial, das UPO zu gewinnen? Ja, aber sie gehen auch absteigen. Ja.
Das beantwortet perfekt. Sag mal nichts mehr dazu, wirklich.
Ja, also das ist halt im Grunde, momentan ist gefühlt alles möglich. Ich habe auch den GRK jetzt eher oben gesehen und letzte Woche haben wir geredet in der Redaktion und der Alex hat irgendwas geredet von, mal schauen, ob der GRK da jetzt noch nach unten rutscht. Und ich habe gesagt, Alter, bist narrisch, die müssen jetzt nur mehr an Europa denken.
Europacup.
Ja, Europacup. Und,
sehr gut, ja.
Doch ein bisschen anders.
Dort schlagen sie dann Salzburg oder was? Im Playoff.
Ja.
Ja. Könnte uns blühen. Ja. So ist nicht.
Wir haben ja die ganzen potenziellen Konstellationen. Wenn Altach Pokalsieger wird, müssen wir, glaube ich, eine andere Spezialausgabe machen.
In jetzt eine andere Welt.
Nicht mehr. Wir schließen das ab, machen noch kurze Pause und dann geht's weiter mit den User-Fragen.
Sag nicht gerne was, aber...
Das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so einen Hals die ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was sie uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen war...
Es ist wahnsinnig, wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen, obwohl...
Mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand.
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung?
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Und abschließend gibt es bei uns die Rubrik Fuck Answer Konferenz. Hier stehen eure Fragen im Fokus und wir starten mit jener von FM1899. Darf man nach den Sonntagsspielen eigentlich noch von der Profiliga sprechen? Ich meine, sowohl die Mannschaftsleistungen als auch die Schiri-Leistungen sind ja nicht zum Schönsaufen.
Die meisten Menschen müssen ja am Montag arbeiten, gehen sauft nicht am Sonntag.
Ja.
Patrick.
Das hat mich noch nie gehindert.
Sehr gut. Schaut euch die Highlights an. Vienna gegen Sturm 2. Da sind der Patrick und Alexander Uhl zu sehen.
Ja, ist richtig. Halt an
Turbo-Bier saufen.
Ein Spritzer haben wir übrigens getrunken, dass das der Patrick Maurer mit seinen Adleraugen nicht erkannt hat, übrigens. Ja. Sehr schade. Aber war sehr witzig und wir haben sehr darüber geschmunzelt, als wir dann am Heimweg waren.
Gut, machen wir weiter mit der Frage von Severin Schausberger. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Salzburg Sechster wird und dann das internationale Geschäft verpasst? Das ist ja, wir brauchen das Prozente-Intro. Ja. Weiter geht's. Prozente mit Patrick und Harald.
Das sind ja 2%, ne? Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Salzburg Sechster wird? 14,4%. Boah, das ist eigentlich hoch angesetzt. Na, weiter runter. 7,3%.
Okay.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Salzburg das internationale Geschäft Sechster wird und das internationale Geschäft verpasst? 100%, wenn sie Sechster werden. Dass sie. Ja. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Salzburg das internationale Geschäft verpasst, unabhängig davon, welcher Tabellenplatz?
Was? Die Verwirrung
21,3%.
Okay.
Also ich sage mal...
Sag du, hau ich
mal so aus. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass Salzburg Sechster wird, sage ich mal 5% und dann das internationale Geschäft verpasst 100%, weil wenn du Sechster wirst, hast du keine Chance.
Sehr gut. Zwei Fragen noch. Infrastructure explained. Warum wurde Helm verlängert?
Weil die Austria auch in der kommenden Saison einen Trainer braucht und weil Stefan Helm gerade der richtige Trainer für die Wiener Austria ist. Aber nachzulesen auf 90minuten.at habe ich es länger ausgeführt, schriftlich.
Doch. Benji 1908, hat der LASK das beste Offensivtrio der Liga? Uso gefühlt immer an einem Tor beteiligt, Edeneren in Bestform und Kalajdzic zeigt auch immer mehr, warum er für Höheres berufen ist. Seht ihr das genauso?
Ja, habe ich vorher schon gesagt eigentlich sogar, oder?
Ja.
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 Patrick ist komplett
zu allem, ja, auf jeden Fall. Der LASK hat momentan die beste Offensive der Liga.
Und wir werden sie am Mittwoch genau unter die Lupe nehmen. Answer-Konferenz live. eine Einzelkonferenzaufnahme.
Ja,
in der Raiffeisen Arena und live.
Live vor Publikum, ja, live genau. Für die Zuschauer ist es halt leider nicht. Es ja, wird ja dann auch noch geschnitten und dann wird es erst rauskommen. Wann eigentlich? Was soll man da schon ankündigen? Donnerstag, oder willst du dich noch nicht festlegen?
Freitag, schauen wir noch. Schauen wir nachher.
Ja, aber Fokus wird natürlich schon. Aber
wenn uns irgendwer live sehen will, soll er mal auf Ö-Ticket schauen.
Um Gottes Willen, ja, was ist das?
Aber
ja.
Wurscht.
Ö-Ticket.
Das ist ein Prank.
Anderes Mal. Das ist kein Prank. Was ist eigentlich mit diesem Instagram-Account? Einzelkonferenz. Weißt du, was der heute wieder gepostet hat? Pass auf. Das muss ich ganz kurz rausholen.
Da ist sie wieder, die Handyhülle.
Ja, da schauen wir, da schaut's. Einzelkonferenz hat da geschrieben.
Bankomatkarten.
Oppo. Rapid.
Verstehe ich nicht.
Was verstehst du nicht?
Ich verstehe
ja,
nicht.
Oppo. Ein Mindfuck ist, oder?
Nein, dass wir jetzt so viel über Rapid reden. Aber ganz ehrlich, in der Episode haben wir nicht so viel über Rapid gesprochen eigentlich.
Ja, was aber wehe, sie hätten gewonnen, dann hätten wir wieder eine halbe Stunde
ja,
über
Rapid. Ja, Rapid 1.at.
Böse Laola 1 Redaktion.
Gut.
So böse.
Das war die Ansa-Konferenz. Wir sind am Donnerstag oder am Freitag eben dann mit dem LASK-Special aus der Raiffeisen Arena Retour. In der Zwischenzeit gibt es eine Zwarer-Konferenz in der Lola 1 App und übermorgen auch Europacup. Also gönnt euch Lola 1 auf YouTube, schenkt uns ein Abo und tragt es in die Welt hinaus. Viva la Liga 1.
Servus.
Servus.
Ansa-Konferenz, der Videopodcast über den österreichischen Fußball auf der Lola 1 App, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.